nur Golf auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von nur Golf hier auf meinsportradio.de. Na, habt ihr auch am Wochenende vor dem Fernseher gehangen und Tiger Woods bei der Wellspar Championship zugeguckt, wie er durch die Snake Pit gewandert ist? Dann geht's euch wie Desiree Wolf und mir. Wir haben natürlich zugeschaut und halb Amerika auch, denn NBC, die haben Rekordeinschaltquoten für dieses Turnier vermeldet. Allein die dritte Runde am Samstag verbuchte die höchste Einschaltquote einer dritten PGA-Tour-Runde seit über 12 Jahren. Desiree, erstmal schönen guten Tag und herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, hallo.
Ja, ich vermute mal, das lag an Tiger, ne? Dass alle reingeguckt haben. Am Freitag hat er sich in Contention geschoben. Das zieht natürlich dann für den Samstag.
Ja, allerdings, die Rückkehr von Tiger in den Tourzirkus ist natürlich viel beachtet. Da haben wir auch schon viel drüber gesagt. Und dass er jetzt in doch relativ kurzer Zeit da wieder ganz oben anklopft und Chancen hat, ein Turnier zu gewinnen, ist bemerkenswert, muss ich tatsächlich sagen. Habe ich jetzt so in dieser Form tatsächlich nicht erwartet, weil ich, um die Erwartungen klein zu halten, immer mir gesagt habe, naja gut, das ist jetzt einfach wir haben immer noch ein massives gesundheitliches Problem. Und dass er jetzt aber da natürlich wieder in Full Force dann angreift, ist natürlich ein Grund, ganz, ganz viele Zuschauer von den Fernseher zu locken. Das ist absolut verständlich und bringt natürlich den Turnieren jetzt auch gleich wieder einen super Boost, bei denen er jetzt damit spielt.
Der 80. Turniersieg auf der PGA Tour seiner Karriere war im Bereich des Möglichen. Desiree hat schon gesagt, er hat angeklopft. Am Ende hat es nur in Anführungsstrichen zum geteilten zweiten Platz gereicht, zusammen mit Patrick Reed. Den Turniersieg, den verbuchte Paul Casey. Und auch das ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Und deshalb würdigen wir ihn auch hier gleich bei aller Tiger-Euphorie. Gehen wir natürlich auch auf Paul Casey ein. Und wir nehmen auch zur Kenntnis, wie die deutschen Golfer abgeschnitten haben, sowohl auf der PGA Tour als auch auf der European Tour und auch bei den Champions, denn da performt Bernhard Langer derzeit völlig anders, als wir von ihm das so gewohnt sind. Das alles und noch viel mehr heute hier bei nur Golf auf meinsportradio.de.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Wellspar Championship in den USA, in Florida, in Innsbruck, unser erster Punkt hier bei nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Wir schauen auf dieses Turnier der PGA Tour zurück und gucken erstmal aufs Leaderboard. Paul Casey am Ende ganz oben. Nach 9 Jahren hat er es wieder geschafft und auf der PGA Tour ein Turnier gewonnen. Der letzte Sieg 2009 bei der Shell Houston Open. Lang, lang ist's her. Er gewinnt mit -10 vor den beiden Zweitplatzierten, vor Patrick Reed und Comebacker Tiger Woods. Die liegen bei -9. Auf Platz 4 Sergio Garcia mit -8 und Rory Sabatini teilt sich mit Justin Rose den 5. Platz bei -7. Am Ende alles dicht beieinander und wenn wir ein bisschen tiefer scrollen auf T40, Alex Jäger, der sich mit einer Schlussrunde noch 20 Plätze nach oben schiebt und Stefan Jäger, der wertgeteilter 49. Desiree, aber vorher Paul Casey, der Mann hat ja unheimlich viele Vorschusslorbeeren auch im letzten Jahr gekriegt, gilt ja so als Ryder Cup Hoffnungsträger für das Team Europe. Jetzt hat er bewiesen, warum.
Na, auf jeden Fall. Das war auch, ich bin da sehr eindimensional strukturiert. Das war auch mein erster Gedanke. So, yay, Casey in guter Form, bald ist Paris. Also Paul Casey ist natürlich ein sehr, 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 sehr guter Golfspieler, hatte aber eben das Manko, dass er seit 2009 keinen Turniersieg mehr auf der PGA Tour einfahren konnte. Also er hatte European Tour Gewinne insgesamt 4, glaube ich, aber PGA Tour war 2009 und jetzt ist es 2018, das sind 9 lange, dürstende Jahre letztendlich gewesen und Casey hat sich auch im Prinzip dazu geäußert, dass er einfach, also Frau und Kinder hat und sein Leben jetzt da irgendwie eingerichtet hat, so, also es klang so ein bisschen, ich habe mich damit abgefunden, dass ich jetzt halt vielleicht auch nicht dauernd Turniere gewinne, aber ich habe trotzdem ein gutes Leben und bin eigentlich ganz happy und dass er aber jetzt auf einmal in den Winner's Circle zurückkehrt, hat ihm dann, glaube ich, trotzdem gefallen, muss ich sagen.
Das kann man definitiv so sagen. Er war ja auch nicht schlecht in den 9 Jahren, das kann man ja auch nicht sagen. 23 Mal immerhin in den Top 5 gelandet, das muss man auch erstmal schaffen. Aber so der ganz große Wurf, der hat eben nicht funktioniert. Jetzt hat er wieder funktioniert. In der Snake Pit sozusagen, er hat sich durchgewurschtelt über den Copperhead Course und am Ende gewonnen, war eine ziemlich wechselvolle Bilanz in dieser Woche, 70, 68, 71 und dann gestern diese 65, da hat er es dann geschafft und er hat sie selber auch kommentiert, diese Runde bei den Kollegen der PGA Tour.
means a lot. It's been too long. Very satisfying. Probably more satisfying the fact that it was on a week where Tiger played some good golf and got to see some amazing stuff and hear the roars, and it just was a great week. The buzz, everything about it, the course, I loved it. I played great stuff, so I couldn't be happier. It was obviously some errors, but really a flawless week from start to finish.
Desiree, Tiger im Nacken, und dann geht's auch bei Paul Casey ganz gut.
Ja, wenn es das natürlich gebraucht hat, meine Güte. Das ist tatsächlich eine besondere Situation für alle Spieler. Man würde ja irgendwie denken, dass da vielleicht sogar ein paar denken, oh Gott, jetzt ist der Tiger wieder da und jetzt ist er auch noch im Weg, so ungefähr. So denkt tatsächlich kein Sportler, für die ist es alle ein Riesenansporn, dann natürlich mitzuhalten und auch Tiger zu übertreffen. Und das ist natürlich dann völlig reizlos, wenn du siehst, dass Tiger mit Verletzungen zu kämpfen hat und irgendwie nicht gut in Form ist. Insofern ist das, was jetzt diese Woche eingetreten ist, nämlich ein wirklich fantastisch spielender Tiger Woods, der an alte Zeiten erinnert und anknüpft und auch eine gute Entwicklung zeigt, das ist natürlich dann so ein Vergleichsmaßstab, und das gibt, denke ich, dann schon nochmal so einen Boost, wo du sagst, naja, das ist jetzt, also wenn Tiger im Feld ist, und dann eben, das ist ja schon angesprochen, diese Wahnsinns-Zuschauerzahlen, die saßen nicht alle nur vorm Fernseher, da war auch vor Ort einfach ein richtiges Spektakel. Und das kann manchmal störend sein. Wir hatten ja in der vorherigen Sendung mal darüber berichtet, dass Justin Thomas gesagt hat, so, naja, also wenn du da davor oder dahinter im Flight spielst, ist auch kein Spaß. Aber du kriegst natürlich so einen generellen Buzz, so ein generelles Turnierfeeling mit irgendwie. Und das pusht dich natürlich dann auch nochmal im Idealfall. Und ich denke, Paul Casey hat es einfach genau richtig erwischt, hat sich da am Sonntag wirklich absolut toll in die Runde reingespielt, hat dann eine fantastische Frontline gespielt. Und ja, also das ist dann kannst du auch profitieren von dieser Stimmung, die ein Tiger da erzeugt. Und wenn du dann einen Schlag vor Tiger letztendlich landest und das Turnier beendest und das Turnier gewinnst, denke ich, kann man zufrieden sein.
Er ist ja als Zehnter in den Schlusstag gegangen, von daher ist er dem Tiger-Flight ja auch ein bisschen ausgewichen, also hatte nicht ganz so diesen Buzz da um ihn rum, wie jetzt vielleicht ja Brent Snedeker zum Beispiel, der ja ziemlich eingebrochen ist, weil er vielleicht auch mit Tiger zusammen auf der Runde gespielt hat. Also Paul Casey vielleicht auch davon so ein bisschen unbehelligt.
Das stimmt, also er hatte quasi seine Ruhe, er ist da irgendwie losgezogen und musste dann relativ lang warten, bis die Schlussflights dann drin waren, und das war natürlich auch nicht klar, ob seine minus 10 jetzt da wirklich halten würde und reichen würde. Man hätte zwischenzeitlich ganz ehrlich gedacht, da geht schon noch irgendwie was mit Playoff oder da geht vielleicht sogar noch einer vorbei. Patrick Reed hatte Chancen, Tiger Woods letztendlich auch, und insofern, ich glaube auch, dass Paul Casey zu dem Zeitpunkt, als er dann die Runde beendet hat, nicht zwingend davon ausgegangen ist, dass das ein Turniersieg wird. Der hat sich dann auch erstmal in den Übertragungsraum gesetzt und hat halt dann mal zugeschaut, was die anderen so machen, und dass die minus 10 dann gehalten hat, also eine 65 am Schlusstag, die übrigens auch Sergio Garcia gespielt hat und sich damit unglaubliche 21 Plätze dann auch nochmal nach vorne geschoben hat, von 25 auf 4. Das war schon eine richtige Marke, weil das wirklich nicht einfach zu spielen ist, natürlich der Platz. Und die Durchschnittsergebnisse auch von allen anderen Führenden halt dann doch eher so eine 68, 70, 69 rum irgendwie waren. Auch Jim Furyk noch mit einer 66, aber also so um die 70 rum waren die da in der Schlussrunde eigentlich schon ganz, ganz gut bedient. Und da ist eine 65 dann halt schon ein ganz klares Zeichen. Hallo, hier geht heute was. Bei Paul Casey war es nur zum Zeitpunkt seiner Runde letztendlich schade, dass er so hinten raus so ein bisschen, ja, einfach das nur noch zusammengehalten hat. Also was heißt schade? Also er hätte sich, denke ich, immer sicher selbst noch irgendwie ein Birdie gewünscht auf den Schlusslöchern, so zwischen 14 und 18. Er hatte einen tollen Streak von 11, 12 und 13 und natürlich auf den Frontline eben schon 4 Birdies und nur ein Bogey. Aber die allerletzten 5 Löcher, da war dann nur noch Par Safe angesagt, und ich denke mir, so rein zahlenmäßig, und weil er nicht wusste, was noch kommt, hätte er da gerne noch ein bisschen mehr vorgelegt, um noch mehr Druck auszuüben, aber es hat gereicht, die anderen sind nicht rangekommen.
So sieht's aus, 7 Birdies, ein Bogey und die letzten 5 Löcher dann mit Par auf jeden Fall gespielt und dem Druck standgehalten, am Ende mit dem Sieg belohnt. Und ein anderer, der sich auch durchaus mit dem Sieg hätte belohnen können für seine Mühen, die er die ersten 3 Tage dort bei der Valspar Championship geleistet hat. Das war Corey Connors als Nachrücker in dieses Turnier erst gerückt, weil Kyle Stanley abgesagt hat. Dritter Nachrücker übrigens. Das war alles sehr auf spitz auf Knopf, dass es für ihn dann mit der Teilnahme noch geklappt hat für den 26-jährigen Kanadier. Aber dann hat der 3 Tage die Spitze inne gehabt. Das so gut war er noch nie bei einem Turnier gewesen. Ich glaube 28. oder so, das war mal so sein bestes Zwischenergebnis bei einem Turnier auf der PGA Tour. Aber dann steht er 3 Tage da oben an der Spitze des Leaderboards, spielt um den Sieg mit und am Schlusstag, da spielt er eine 77.
Ja, den hat's leider komplett zerlegt. Also das hatte ich befürchtet, wenn auch nicht in dieser Höhe. Es ist natürlich immer ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen Donnerstag, Freitag, Samstag. Irgendwie, du bist im Turnier, es ist alles noch irgendwie im Werden, weil ja alles erst am 4. Tag entschieden wird. Und auch so ein Moving Day spielt sich dann eigentlich noch ganz flockig und dann bist du in so einem, an so einem Schlusstag dann einfach in den letzten Flights und auf einmal sind alle Augen auf dich gerichtet und du willst dann, also es ist schlimmer noch als der Druck, der von außen kommt, ist natürlich dein eigener Druck, den du dir dann machst und du denkst dann, hey, ich habe hier voll krasse Chance, ein Turnier zu gewinnen und bin da unterwegs mit so Leuten wie Tiger und so um mich rum. Und dann ist, also da hatte ich schon befürchtet, dass das vielleicht dazu führt, dass er keine so tolle Schlussrunde spielt, dass es ihm jetzt noch nicht mal gelungen ist, irgendwo irgendein Birdie zu spielen, ist halt wirklich schade und tut mir total leid für ihn. Mhm. Er hat schon auf den Frontline mit 2 Bogies angefangen, auf der 1 und auf der 3. Und dann auf den Backnine nochmal 2 Bogies, 10, 18 und an der 13 eben so eine kleine Katastrophe mit einem Double Bogey. Das lief gar nicht gut und hat sich natürlich dann komplett da aus dem Top 10 verabschiedet. Er ist geteilter 16. jetzt geworden mit dem Score, was eben ein Wunder ist, was zeigt, wie gut der Focher platziert war. Mhm. Und wenn du halt so um ihn rum, haben halt alle so irgendwie so +1 und wenn es schlecht lief, mal +3 gespielt und bei ihm halt eine +6, also als Tagesergebnis. Mhm. Ist natürlich echt Katastrophe.
Aber den geteilten 16. Platz, den hätte er vor dem Turnier wahrscheinlich ohne Bedenken unterschrieben, gesagt, das wäre ein tolles Ergebnis für mich, muss man auch sagen, kann er auch dann ja letztlich Selbstvertrauen raus mitnehmen. Er kann mithalten, er muss es eben nur über 4 Runden durchstrecken und er ist ja in guter Gesellschaft am letzten Tag dann eben doch noch abzurutschen. Wir hatten Brent Snedeker schon angesprochen, mit Tiger Woods zusammen im Flight gewesen und am Ende mit einer 78 ins Clubhaus gekommen, 29 Plätze auf T31 zurückgefallen.
Ja, das ist, also bei Brent Snedeker ist es jetzt ja nun nicht so, dass er so ein ganz junger Spieler wäre, der quasi nicht wüsste, wie sich das anfühlt, mit Tiger irgendwie in der Nähe unterwegs zu sein. Aber da lief tatsächlich irgendwie nicht viel zusammen. Also er ist ja noch gut gestartet mit einem Birdie und hat dann wirklich alle 2 Löcher in schöner Regelmäßigkeit immer ein Bogey gespielt und sich da sukzessive verschlechtert. Genauso übrigens wie Corey Connors hat er an der 13 dann ein Double Bogey gespielt, auch eine 5 und also an einem Paar 3. Da lag er dann schon +6 für den Tag und dann irgendwann läuft's halt auch gar nicht mehr. Er hatte an der 17 noch mal einen schönen Moment mit einem Birdie, aber das half ihm dann auch nicht mehr weiter. Das war dann nur so ein bisschen Ergebniskosmetik. Zeigt aber halt auch immer wieder, dass es halt doch nicht so einfach ist, wenn du dann in dieser Situation bist und dass es dich dann schon am Sonntag einfach nochmal komplett zerlegen kann und dass davor auch Spieler wie Brent Snedeker nicht gefeit sind, der ja, meine Güte, Ryder Cup Spieler, FedEx Cup Gewinner, was weiß ich, ja, was alles schon war. Also das hätte ich gar nicht so erwartet, muss ich sagen. Also auch in dieser Höhe der Scorecard, also mit +7. Das, weil er hätte das aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen besser abkönnen müssen, hat er aber nicht.
Hat er nicht und deshalb so weit zurückgefallen. Am Ende natürlich ein anderer oben, Paul Casey, wir haben eben schon drüber gesprochen und der hat an der 13 mit seinem Birdie letztlich alles klar gemacht. Damit hat er seinen Gewinner-Score am Ende aufgestellt, die -10 mit einem Putt vom Vorgrün. Hat er das Ganze dann besiegelt und die Schlussphase des Turniers dann eben mit Even Par durchgespielt, von daher am Ende gewonnen. Über die geteilten Zweiten, vor allen Dingen über den einen geteilten Zweiten, reden wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de, nämlich den Mann, den wir da ganz oben ja so lange vermisst haben, Tiger Woods. Er ist wieder in Contention. Was das jetzt aussagt für den Rest der Saison, vielleicht auch für seine Masters-Ambitionen, das klären wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Verstand trifft Schlagkraft. Schachboxen. Die Offenbarung der Grenzen der menschlichen Leistungsfähigkeit. Der Intellectual Fight Club 10. Am 16. März ab 20 Uhr. Live aus dem Festsaal Kreuzberg in Berlin. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Valspar Championship 2018, die Wiederauferstehung des Tiger Woods. Na gut, jetzt lassen wir es mal ein bisschen mehr auf dem Boden. Tiger Woods ist auf jeden Fall das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in Contention gewesen. Ein geteilter zweiter Platz am Ende. Der Lohn für seinen Turnierauftritt 70, 68, 67 und zum Schluss nochmal eine 70, wo nicht viel schiefgelaufen ist, wo aber auch nicht so viel geklappt hat, wenn man vielleicht mal von seinem wirklich tollen Birdie an der 17 absieht, wo er sich dann nochmal die Chance geholt hat, an der 18 vielleicht doch noch gleichzuziehen mit Paul Casey. Es hat am Ende dann nicht funktioniert, aber dieser geteilte zweite Platz, das ist etwas, was Tiger Woods auf jeden Fall gerne unterschreibt und was er letztlich auch als positives Zeichen genommen hat. Und er hat auch bei den Kollegen der PGA Tour hinterher gesagt, woran es aus seiner Sicht an diesem Schlusstag lag, warum es dann doch nicht mit dem erhofften 80. Sieg geklappt hat.
I felt very comfortable, actually. I didn't feel that sharp with my iron game. I played very conservatively into the greens because I just wasn't as sharp as I was yesterday. And just try to hopefully get a couple good numbers and I'll fire out a few flags. But it's one of those days where I kept getting the half club. Just one of those days where I just couldn't quite get the full club.
Also er ist natürlich am Ende zufrieden mit dem Ganzen, aber er sagt, ihm ist so ein bisschen die Schärfe abgegangen. Es hat nicht ganz so stark gepasst wie zum Beispiel noch eben am Moving Day, wo er dann eben diese 67, seine beste Runde in dieser Woche gespielt hat. Wo glaubst du, hat er diese Schärfe verloren oder woran lag's?
Na, hat er schon gesagt, dass es also sein Eisenspiel irgendwie einfach nicht so gepasst hat. Das ist so eine Tagesform, die da kommen kann, also wo du dann am liebsten so einen halben Zwischenschläger hättest. So, das ist so ein bisschen so, als wenn dir die, normalerweise passen dir die Schuhe und hast die Schuhgröße 39 und irgendwann hast du mal so kalte Füße, dass es irgendwie, dass die Füße so schrumpfen, dass du gerne 38,5 hättest. Das ist ein bisschen ein blöder Vergleich, aber manchmal ist es tatsächlich so, dass man dann mit den Längen, die man eben mit seinen Schlägern da produziert, dann irgendwie, obwohl es der gleiche Golfkurs ist, dann doch nicht so zurechtkommt. Und Tiger war da irgendwie, hat es gespürt und hat er auch gesagt, relativ konservativ dann gespielt. Was auch eine gute Idee ist, finde ich. Also ich denke, er hat da ganz klug reagiert letztendlich, aber er konnte natürlich dann nicht so einen Sunday-Finish raushauen, wie wir es von ihm sonst auch schon früher gesehen haben. Und deswegen hat es dann letztendlich auch knapp nicht geklappt. Ich meine, es war relativ knapp trotzdem immer noch, weil er ja wirklich gut vorgelegt hatte über die vergangenen Tage. Aber ich glaube, für Tiger ist es, auch wenn er jetzt nicht in so einer ganz, ganz, ganz super sharp Form irgendwie am Sonntag war, ist es immer noch ein riesen Lebenszeichen, einfach da einen zweiten Platz eingefahren zu haben.
Obwohl man bei Woods ja sagen muss, irgendwo war es vielleicht doch eine typische Woods-Sonntag-Leistung, weil er ist das ja im Laufe seiner Karriere eigentlich gewohnt gewesen, am Sonntag es relativ ruhig austrudeln zu lassen. Die Vorarbeit hat er ja meistens am Donnerstag und Freitag gelegt, die Konkurrenz da schon mal geschockt und hinten raus konnte er es dann etwas ruhiger angehen lassen. Von daher vielleicht doch alles wie immer, vielleicht ist er es nur einfach nicht gewohnt.
Eine interessante Interpretation, da muss ich erst noch drüber nachdenken. nein, es ist für Tiger, also ich möchte es auch nochmal sagen, an dieser Stelle hätte ich nie gedacht, dass er auch nur annähernd so jetzt zurückkommt, nicht insgesamt so zurückkommt, aber so schnell dann doch so fit zurückkommt. Wie gesagt, also meine Skepsis beruhte grundsätzlich immer darauf, dass ich nach all diesen Operationen, die er hatte, einfach befürchtet habe, dass es bei allem, was er dann natürlich sonst durch Training und sowas erreichen kann, dass der Körper einfach nicht mitmacht. Ihn jetzt in einer wirklich gesunden Verfassung zu sehen und hoffentlich auch weiterzusehen, ist natürlich wirklich toll, ist toll für den Sport und lässt tatsächlich natürlich jetzt inzwischen dann schon durchaus ein paar Spekulationen zu, ja, Moment, also wenn er jetzt nach so relativ kurzer Zeit dann schon wieder so gut beieinander ist auf dem Golfkurs und schon so tolles Golf zeigen kann, und da waren wirklich richtig gute Sachen dabei jetzt in dieser Woche, dann ist natürlich doch nicht so unmöglich, seinen 80. Turniersieg mal einzufahren. Also das halte ich jetzt tatsächlich wieder für möglich. Da hätte ich jetzt auch längere Zeit gesagt, naja, also sorry, aber wie gesagt, bei mir war die große Einschränkung immer beim Thema Tiger Woods, ja, er wird zweimal spielen und dann wird er wieder irgendeine Verletzung haben oder dann wird der Rücken wieder nicht halten. Insofern, dann muss irgendwas bei der letzten Operation tatsächlich deutlich besser gelaufen sein als bei allem, was davor war. Und insofern ist ihm da alles Mögliche zuzutrauen. Mhm. Und ich spreche es jetzt nicht aus, aber es muss ja nicht zwingend ein normaler Turniersieg auch nur sein.
Ist korrekt. Deshalb sagen wir noch nicht, was du da genau mit meinst. Es wird jeder wissen, weil es weiß auch jeder, was er als Ziel ausgegeben hat. Was man jetzt auch sagen muss, er spielt ja nächste Woche jetzt auch das Arnold Palmer Invitational. Das ist ja dann auch ein ziemliches Programm, was er sich zumutet. Ich glaube aber, dass wir danach schon eher sagen können, ob das mit dem Rücken jetzt tatsächlich alles so gut ist, weil er diese Belastung eben auch in den letzten Jahren nie so gegangen ist. Und selbst zu besseren Zeiten hat er, glaube ich, 4 Turnierstarts in 5 Wochen sehr, sehr selten mal gehabt.
Ja, also hat mich grundsätzlich immer, also jede Turniermeldung von ihm hat mich eigentlich überrascht. Also besonders jetzt die, die so nah aufeinander waren. In diesem Fall dieses 4 in 5 ist also krass, wenn man seine Verletzungshistorie jetzt noch im Hinterkopf hat. Und also nicht krass negativ, sondern einfach nur bemerkenswert. Und wenn er das jetzt durchhält, dann ist das schon ein Zeichen, dass da körperlich ein riesiger Fortschritt passiert ist, der so eben in den letzten Jahren und bei seinen absolut katastrophalen Comebacks, katastrophal hinsichtlich gesundheitlicher Einschränkungen einfach gar nicht denkbar gewesen wäre. Und wenn er, also ganz, ganz primitiv formuliert, wenn Tiger Woods keine körperlichen Einschränkungen hat, dann ist es jetzt auch nicht so die Riesenfrage, ob der dann nicht wieder ganz prima kompetitiv da im Wettbewerbsgeschehen im Golfen mitwirken kann. Also das ist natürlich, war ja immer nur so, dass man gesagt hat, ja, Tiger Woods, ja, gerne, aber wird halt nicht klappen, weil der Rücken wird nicht mitspielen. Und wenn das Ding jetzt mal stabilisiert wäre, wenn er es geschafft hat, man muss jetzt auch wirklich sagen, hat er den Schwung jetzt da auch wirklich gut angepasst, hat es jetzt selbst auch gut im Griff, hat sich ja dann einem Schwungtrainer jetzt dann doch wieder irgendwie entzogen und macht es selbst. Und was auch immer er da jetzt gerade macht, er macht es gut. Und er hat natürlich eine Riesenerfahrung, er kann wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, aber es ist wirklich eine Vermutung von sehr weit weg, er kann halt auch am besten in seinen Körper reinhören. Mhm. Und das ist wiederum eine Entwicklung, das ist ihm leider, ich denke, das konnte er wahrscheinlich schon immer, aber er hat lange Jahre nicht drauf gehört. Mhm. Und da auch viel falsch gemacht, eben mit zu frühen Comebacks, mit Verletzungen überspielen, mit Verletzungen spielen und so weiter. Und ist jetzt, glaube ich, an einem Punkt angelangt, wo er so weit einfach auch gelernt hat und Erkenntnisse gewonnen hat über sich und seinen Körper und sein Spiel, dass er jetzt im Moment damit sehr, sehr gut umgehen kann. Und wenn er diese Form hält, wie gesagt, freue ich mich drauf.
Und was man vor allen Dingen eben bei diesem Turnierstart und bei diesem zweiten Platz noch hervorheben sollte, er kannte den Platz ja eigentlich auch gar nicht. 96 Mal gespielt im Mix-Event, das ist 22 Jahre her. Der Platz hat sich ein bisschen verändert, Tiger Woods hat sich verändert und Erfahrung von vor 22 Jahren mit so in ein Turnier zu nehmen, wahrscheinlich auch nicht so ganz möglich. Macht's das für dich noch ein bisschen besonderer, dass er eben als Neuling letztlich auf den Platz kam?
Nö. Also du hast natürlich theoretisch recht. Praktisch kann man das auch so sehen. Bei Tiger ist es einfach so, wie gesagt, die einzige Einschränkung, die er in seinem Leben jemals hatte, war die Einschränkung einer Verletzung oder mehrerer Verletzungen. Mhm. Der ist einfach so ein kompletter Golfspieler und hat halt schon so viel gemacht in seinem Leben. Ich meine, der hat ja einen Erfahrungsstand fast von dem Phil Mickelson so ungefähr, von der, also ist es noch nicht ganz so alt, klingt jetzt ein bisschen böse, aber
stimmt ja.
An Jahren.
Ist ja richtig.
aber Tiger hat halt einfach, der hat so viel in seinem Leben schon gespielt und ist jetzt ein Spieler, dem ich einfach sofort zutraue, an so einen Platz ist sich dann sofort zu gewöhnen und mit einer Proberunde sofort zu wissen, was er macht. Was du eben auch siehst, wie er ja dann letztendlich den Sonntag gespielt hat, auch wenn der unspektakulär war, auch wenn er quasi, also vom Gefühl her eigentlich mit seinen Eisen gar nicht so zurechtkam und auch nicht so zufrieden war, aber er hat das Beste draus gemacht, er hat es sehr, sehr klug gemacht Und das ist letztendlich das, was ihn auszeichnet, oder wo, das ist auch so ein Asset, worauf er zurückgreifen kann. Ja, er kannte den Platz nicht, also hast völlig recht natürlich mit diesem Einschub, aber ein Tiger ist halt in der Lage, sowas auch ganz, ganz schnell zu adaptieren und sich dann sofort da irgendwie reinzufinden. Und bei ihm ist es halt seltenst so, dass er irgendwie auf einem Platz unterwegs ist und man dann sagt, na ja, das ist es nicht so seins und so. Da ist er einfach natürlich wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut. Bei ihm ist es, ja, die einzige Einschränkung ist halt immer, oh, sein Rücken, oh Gott, er hält sich irgendwie hinten am unteren Rücken oder so und dann ist Katastrophe. Aber solange das nicht der Fall ist, was jetzt toi 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 hoffentlich auch die nächste Zeit so bleibt, ist Tiger Woods natürlich imstande, jeden Golfplatz zu spielen, auch Plätze, die er noch nicht gesehen hat vorher und oder lange nicht gesehen, wie in diesem Fall. Und also ich bin jetzt mittlerweile tatsächlich sehr gespannt, weil ich hätte vor ein paar Wochen noch gesagt, na, ich sehe da dieses Jahr eigentlich noch keine Chance für größere Turniergewinne. Mhm. Ich spreche es immer noch nicht aus. Aber you never know. Mhm.
Stattdessen hat man die Faust jetzt öfter gesehen anstelle des Griffs in den Rücken. Die Faust zum Jubeln, die geballte Faust, die Entschlossenheit, die er gezeigt hat. Zum Beispiel an der 17, als er diesen langen Putt verwandelt hat, damit auf 9 untergegangen ist. Wir hören mal in sein Statement zur PGA Tour zu diesem gelochten Putt rein.
Just get the right speed. Just putt to the picture and get the right speed. And I hit it with what I thought was good dying pace. And it took forever for that grain to take it. And I finally did it at the very end.
With dying speed. Also er hatte genau die richtige Geschwindigkeit, die auch im richtigen Moment abfiel, um ins Loch zu fallen. Das ist natürlich auch dann Händchen, was vielleicht auch ein bisschen Erfahrung bringt.
Ja, also das ist so sein alter Touch sozusagen. Das ist ein Tiger-Putt, wenn du den rausschneidest und einfach nur abspielst, kannst du auch denken, das ist irgendeine Compilation von früher. Mhm. Also dieser Putt war auch wirklich ganz, ganz, ganz wunderbar adossiert und ich kann ihn total verstehen, weil ich habe diesen Putt auch angeguckt und habe gedacht, Gott, ja, jetzt mach doch mal. Also der war ewig unterwegs, weil er einfach die perfekte Geschwindigkeit getroffen hat. Aber du hast dann vom Gefühl her hast du gedacht, oh Gott, der bleibt vorm Loch stehen. Oh Gott, der schafft's nicht. Dann rollt er immer weiter und rollt immer noch ein Stückchen und denkst, oh Gott, jetzt nimmt er gleich so eine kleine Kurve, vielleicht geht er doch. Und dann ploppt er dann da irgendwie rein und das ist halt auch so, das sind so diese Tiger-Momente. Du hast so einen ewig langen Putt. Ich meine, es gibt andere Spieler, die machen auch lange tolle Putts. Also ich will da jetzt niemandem was absprechen. Aber wenn dann alle da wirklich diesen Ball verfolgen und denken, geht er jetzt rein, geht er nicht rein, geht er rein, geht er nicht rein, und das Ding dann halt reingeht, das war definitiv für mich der Schlag des Tages, weil es wirklich ein ganz, ganz, ganz hervorragender Putt war. Und das ist so sein alter Touch. Und das meine ich eben auch mit, also wenn sowas wieder geht, wenn der Rücken hält, also Touch ist wieder da, Körper ist wieder da, dann könnte man sich eventuell warm anziehen, wenn man die Konkurrenz dann darstellt.
Die Entwicklung in Richtung seines großen Saisonziels, wir sprechen es einfach nicht aus, ihr wisst es alle, stimmt also, hat Tiger Woods auch selber noch gesagt.
Well, I think that I've gotten a little bit better than what I was, you know, a couple weeks ago at Honda, and I keep getting just a little bit better and a little bit sharper. Today wasn't quite as sharp as I would like to have had it, but I had a good shot at winning this golf tournament, and a couple putts here and there could have been a different story.
Ja, paar Putts mehr versenken und dann sieht es ganz anders aus. Vielleicht dann eben schon in nicht mal mehr 4 Wochen. Wir werden es einfach mal sehen und lassen uns noch mal von Paul Casey erzählen, wie er denn ja auch dieses Comeback von Tiger Woods gesehen hat bei den Kollegen der PGA Tour.
We've been friends and competitors for a long, long time. So it's the only time he's congratulated me immediately after a victory. So that's something special. Normally it's the other way around. I say just really cool. Great experience. I loved his putt on 17. What a putt that was. That was amazing. I thought he was going to hold the one on 18. I'm sure he was disappointed he didn't get the victory. I actually thought he was going to win today before the round started. I thought it would just teed up beautifully for him. And I said a couple of times, I said, if I don't win this thing, I actually want Tiger to win it. I'm glad it's this way around.
Bei aller Hoffnung für Tiger, das konnte er sich am Ende natürlich dann nicht verkneifen, dass er froh ist, selber gewonnen zu haben. Wer will es ihm verdenken?
Naja, das ist klar. Also, aber es ist trotzdem irgendwie nett, also im besten Sinne, wenn man dann so Spieler, die natürlich jahrelang mit Tiger auch zusammengespielt haben und denen er ja auch viele Siege vor der Nase weggeschnappt hat, dann sagen so, naja, aber wenn ich schon nicht gewinne, dann hätte es wenigstens Tiger, oder wenn sollte ich es nicht gewinnen, dann kann es gerne Tiger gewinnen, das fände ich ganz cool und so. Klar, das schiebt er da doch hinterher, aber ich bin ganz froh, dass es so ist, wie es ist. Aber du siehst trotzdem, dass auch die Spieler halt Tiger Woods als integralen Bestandteil des Golfzirkus eigentlich betrachten und dass es jetzt lange Jahre gab, wo das nicht so war und dass es irgendwie auch schön ist, wenn er wieder zurück ist. Und ehrlich gesagt, ich finde halt diese Altersmilde klingt so defensiv, aber diese gereifte Form von Tiger Woods sehr angenehm. Ich hatte früher manchmal Schwierigkeiten mit seinem Ego oder wie auch immer, auch wenn du natürlich als Sportler, um an so einen Punkt zu kommen, letztendlich dich auf eine gewisse Art und Weise gerieren musst. Das ist schon klar, aber es ist, ich finde es sehr, sehr angenehm, wie er sich jetzt entwickelt hat und wie er jetzt auch so ein bisschen auch schon als älterer Mitspieler dann auch so einfach Verständnis für die Jungen zeigt und sich da auf dem Golfkurs verhält. Also das ist eine sehr, sehr improved version eigentlich von Tiger, auch jetzt so auf persönlicher Ebene und so reizvoll natürlich im Sport auch so Agitationen sind oder natürlich so Machtkämpfe oder natürlich, meine Güte, diese Auseinandersetzungen Tiger und Phil und man guckt sich nicht an und was weiß ich was oder auch Sergio und Tiger, also es gab ja letztendlich immer wieder Reibungspunkte mit ihm und das war ja auch ganz wichtig natürlich für die Spieler, die mit ihm gespielt haben. Und jetzt ist so ein Punkt, wo im Moment alle noch irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen machen, weil sie froh sind, dass sie wieder da sind. Der Punkt wird auch kommen, wo sie sich wahrscheinlich denken, oh, nee, jetzt macht er hier schon wieder irgendwie, schnappt er mir einen Sieg weg. Das hätte es nicht sein müssen. Also vielleicht kommen wir auch an diesen Punkt wieder, aber es ist schön zu sehen, dass er zurück ist und dass seine Kollegen auch froh sind, dass er zurück ist. Und das ist im Sport, finde ich, für so eine Konkurrenz eher ungewöhnlich. Also das wirst du in anderen Sportarten nicht überall so sehen. Und insofern finde ich das schön und genießen wir die Zeit, wenn es jetzt so wirklich gut funktioniert und hoffen wir, dass es wirklich so bleibt. Ich, wie gesagt, meine Gedanken sind nur bei seiner Gesundheit, bei seinem Rücken, dass die Gesundheit hält. Alles andere kann er dann selber machen, glaube ich.
Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Meine Gedanken sind schon beim ersten Saisonhöhepunkt. Wir haben ihn noch nicht wirklich benannt, aber jeder weiß, worüber wir sprechen. Und wenn man jetzt mal überlegt, Woods sieht gut aus in Richtung dieses Saisonhöhepunktes. Phil Mickelson sieht gut aus in Richtung Masters. Jetzt habe ich es doch gesagt. Es sind viele Namen, die wir da regelmäßig gesehen haben in den letzten Jahren wieder so, dass sie da mitspielen können um den Sieg. Tiger Woods hatte vor dem Turnierbeginn auch noch ein paar weitere Namen ins Gespräch gebracht, wer denn vielleicht Favorit sein könnte. Hat er Bernhard Langer und Rory McIlroy genommen und die angeführt als Mitfavoriten für Augusta in nicht mal mehr 4 Wochen. Wenn man jetzt aber auf deren Form guckt, gucken wir erstmal auf die Form von Rory McIlroy, sieht das nicht so gut aus. Der fing zu Beginn des Jahres auf der European Tour ganz gut an. Da war Top-3-Finishes dabei, aber seit der in die USA zurückgekehrt ist auf die PGA Tour, läuft da gar nichts mehr.
Ja, das ist so, ja, Was soll ich dazu sagen? Rory ist echt ein Problem im Moment. Also nicht er ist ein Problem, er hat ein Problem. Er kriegt es einfach nicht auf den Platz. Er sagt halt, Mai, im Training funktioniert es irgendwie alles ganz prima. Und dann steht er da und verpasst dann einen Cut. Er hatte am Mittwoch, glaube ich, noch gesagt, also vor Turnierbeginn, wenn morgen das Masters beginne, wäre eigentlich ganz cool, weil ich bin fit und ich fühle mich gut. Ja, war dann doch ganz gut, dass dem nicht so war, also dass das Masters noch nicht begonnen hatte am Donnerstag, weil die beiden Tage waren einfach nix und er hadert mit seiner Form, es ist auch nicht so ganz irgendwie klar, woran es jetzt gerade irgendwie liegt. Also es ist natürlich jetzt, du kannst es analysieren, dass natürlich sein Eisenspiel nicht ganz in Ordnung ist und dass vor allen Dingen das Putten auch im Moment nicht funktioniert. Aber es ist eben nicht ganz klar, warum das eben im Vergleich zu den Trainingsleistungen nicht so ganz klappt. Ich habe allerdings eine These, die wäre, wenn sie sich bewahrheitet, total cool, aber ich gehe von aus, dass sie also wirklich sehr weit hergeholt ist. Rory kommt jedes Jahr nach Augusta und sagt, ich will das Masters gewinnen und ist oft nicht jedes Jahr, aber oft auch schon in toller Form gewesen und man dachte so, also ich weiß noch, wie ich schon oft da angesessen bin und gedacht habe, hey Rory, jetzt dieses Jahr, tu es, das ist gut, du bist in guter Form. Vielleicht ist es für ihn besser, wenn der tatsächlich, erstens ist es noch ein Stück hin, da kann sich eh noch viel tun und zum anderen sollte der nach Augusta fahren und seine Form quasi immer noch nicht so offiziell gefunden haben, dann ist der raus aus diesem Druck. Und dann könnte der theoretisch, weil ich glaube, es ist ein Spiel, das ist alles, also Golf ist wahnsinnig viel zwischen den Ohren, das hat man schon öfter angesprochen. Oh ja. Ich glaube, bei ihm ist das, also das heißt ja nicht, dass der jetzt auf einmal nicht mehr weiß, wie man Golf spielt, weil er jetzt da irgendwie einen Cut verpasst hat. Das kann von heute auf morgen alles wunderbar wieder einrasten und ich könnte mir vorstellen, dass es ihm gut tut, dieses Masters zu bestreiten und dahin zu fahren und jeder denkt, ach Gott, Rory, ja, das wird ja eh nichts dieses Jahr. Mhm. Und dann kann er vielleicht irgendwie from behind da ganz, ganz unerwartet irgendwie vielleicht sogar gut spielen. Ich will nicht sagen, dass er es zwangsläufig irgendwie gewinnen wird. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe in diesem Jahr sowieso, wenn die Konkurrenz so stark ist. Aber warum es jetzt gerade nicht so läuft, kann ich wie gesagt nicht erklären. Ich könnte mir nur vorstellen, dass der also wirklich von heute auf morgen dann auf einmal wieder weiß, wie es geht und dann mal wieder in the mix ist. Weil ehrlich gesagt, ein Mix mit Rory, mit Tiger, mit Phil und dann noch mit den ganzen Young Guns, die da rumrennen wie Spieth und Thomas und so weiter. Da kriegst du mich aber nicht vom Fernseher weg. Dann also das wäre natürlich ein Riesending fürs Masters und da würden wir uns alle drauf freuen.
Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir die alle in den Schlussflights am Masters Sonntag sehen würden. Wir verfolgen übrigens hier wieder auf meinsportradio.de diese Schlussrunde beim Masters am 8. April dann live. Also könnt ihr euch schon mal vormerken, unsere Tonspur vielleicht verwenden bei Sky, reinschauen, uns zuhören. Dann gibt's die Schlussrunde des Masters bei uns auf die Ohren hier auf meinsportradio.de. Und vielleicht ist ja auch Bernhard Langer mit dabei. Den hat Tiger Woods nämlich auch genannt als möglichen Favoriten. Langer, der ja auch in den letzten Jahren immer mitgehalten hat, zumindest 3 Runden lang beim Masters sich da gut verkauft hat. Aber Bernhard Langer ist in diesem Jahr auf der PGA Champions Tour noch nicht wieder so stark, wie er in den letzten Jahren war. Jetzt hat er bei der Toshiba Classic den 58. Platz wiedergeholt. Letzte Woche sah es auch schon ähnlich aus, wie Jay Singh übrigens das Turnier gewonnen, seinen ersten Turniersieg auf der PGA Tour gefeiert. Nach 2008, damals noch auf der PGA Tour, sein erster Einzelsieg wieder. Aber Bernhard Langer, Desiree, der macht uns momentan so ein bisschen Sorgen.
Ja, aber weißt du was, ich... Ehrlich gesagt, ich finde, das macht den wahnsinnig menschlich.
Ja, gut, das stimmt.
Also es ist irgendwie diese Art der Berichterstattung, die wir ja über Jahre hin quasi schon pflegen, dass wir dann beiläufig erwähnen. Ach, und übrigens, Bernhard Langer hat natürlich auf der Champions Tour gewonnen.
Mal wieder.
Mal wieder zum 17. Mal pro Saison und so weiter und hat dann natürlich den Charles Schwab Cup irgendwie gewonnen. Gut, das jetzt nicht jedes Jahr, aber immerhin, also doch sehr, sehr oft. Das ist unglaublich beeindruckend und wir wissen alle, was für ein toller Sportsmann Bernhard Langer ist und was für ein toller Golfer er ist und was für ein Role Model vor allen Dingen aus meiner Sicht er ist für alle, die da nach ihm kommen. Aber irgendwie finde ich es total menschlich und irgendwie, so ein bisschen auf den Boden zurückholend, dass auch ein Bernhard Langer halt mal eine Phase hat, wo er halt mal 50. wird, meine Güte. Ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwie möglich sogar irgendwie eine Verletzung mit im Spiel ist. Aber es ist einfach, also erstens, das ist es zwar nicht quasi in unserem Interesse, wenn wir jetzt patriotisch denken, aber erstens tut es der Tour natürlich gut, wenn da auch mal wieder ein bisschen mehr Betrieb im Leaderboard ist und mal andere Leute da wieder gewinnen, weil du kriegst sonst, du hast ja eh schon dieses Image als Champions Tour, das sind so die Senioren, ist ja quasi eh schon langweiliger als die noch so richtig fit sind, also wenn man das jetzt wirklich ganz bösartig betrachtet. Und wenn dann auch noch immer der Gleiche gewinnt, dann hat diese Tour eigentlich ein Problem. So toll das aus unserer Sicht ist, wenn da so eine Dominanz von Bernhard Langer vorherrscht. Und insofern denke ich, das ist tut da ganz gut, wenn da mal andere jetzt auch irgendwie aufscheinen und wenn sie das so ein bisschen durchmischt. Wie gesagt, ich hoffe, dass da nichts irgendwie mit körperlichen Einschränkungen irgendwie was zu tun hat. Das wäre eine mögliche Erklärung, aber da weiß ich nichts von.
Ist bisher auch noch nichts kolportiert worden, aber es ist eben nur festzuhalten. 214 Starts auf der PGA Tour und das war sein schlechtestes Finish bisher. Aber du hast es gesagt, es ist bei Bernhard Langer Klagen auf hohem Niveau. Wenn man die ganzen Erfolge der letzten Jahre in Betracht zieht. Und dann muss man auch mal sagen, du hast es ja schon so angedeutet, müssen auch die Jüngeren mal gewinnen, Vijay Singh zum Beispiel.
Ja, Vijay Singh ist ja ein Jüngerer auf der Champions Tour. Also insofern, die Rookies sind da halt nun mal 50 und in den frühen 50ern bist du da halt ein junger Hüpfer. Bernhard Langer, wie gesagt, also ganz, ganz liebe Grüße und toi, 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 dass da bald wieder ein Absolut. Ganz, ganz tolles Ergebnis rausspringt, bin ich aber auch überzeugt von. Aber ich glaube, das kann er selbst auch ganz entspannt sehen.
Ich glaube, das tut er auch. Das ist nichts, was er jetzt als verbissen ansehen würde und dann eben auch verbissen jetzt an irgendwelchen Änderungen, vielleicht eine Schwungumstellung sofort einleiten würde. Ich glaube, das sieht er sehr, sehr cool. Und wir schauen ganz cool auch noch auf die European Tour hier bei uns bei Nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Nur Golf auf meinsportradio.de.
Hero Indian Open, unser nächstes Thema hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Neu-Delhi, der Austragungsort dieses European Tour Events und am Ende Matt Wallace und Andrew Johnston im Stechen. Matt Wallace setzt sich gegen seinen Landsmann dort am ersten Extraloch durch und holt diesen Turniersieg, seinen zweiten auf der European Tour in seiner Karriere. Aus deutscher Sicht leider eher wieder schlecht. Marcel Sieben als einziger am Start aus deutscher Sicht, am Ende 100. geteilter 100. geworden mit plus 9 den Cut ganz klar verpasst. Desiree, weil wir eben über Bernhard Langer gesprochen haben und uns Sorgen gemacht haben, muss man sich bei Masse 7 auch Sorgen machen?
Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich schwierig zu beantworten ist, also weil wir natürlich einfach auch von ihm praktisch nichts sehen können. Oh. Also ergebnistechnisch ja, es läuft wirklich schlecht und es ist halt, auch wenn du dir die Scorekarten anguckst, es ist eine Ansammlung von es ist eine Ansammlung von Bogies und Double Bogies, aber Marcel Sieben schafft es trotzdem noch, ja immer wieder auf, also auch auf diesen beiden Runden, 75 und 78 hat er gespielt, um den Cut dann zu verpassen, und er schafft es trotzdem dann noch 3-4 Birdies pro Runde zu spielen. Also es ist ein Auf und Ab immer. Ich mag ja prinzipiell diese Spielweise, dass du so Hochrisiko spielst und spektakulär spielst und da geht halt mal irgendwie was daneben. Aber also es ist jetzt ja nicht so, dass er überhaupt keine Birdies mehr spielen könnte oder sowas, aber die Anzahl der Bogies und Double Bogies ist krass. Mhm. Also es ist wirklich krass. Du kannst auch andersrum sagen, er ist auch kaum imstande, einfach mal ein Paar zu spielen. Also das ist halt, ich meine, um einen Score zusammenzuhalten, muss man halt neben Birdies auch Paars spielen, und das ist im Moment irgendwie, also diese Anzahl der Double Bogies, die ist, und auch Bogies sowieso, die ist verheerend, und ich verstehe es nicht. Ja. Ich, wie gesagt, es wird aber halt auch kaum übertragen. Ich kann es auch gar nicht sehen, was da los ist. Aber er ist also überhaupt nicht in guter Form, und ich hatte dann schon irgendwie gedacht, dass sich das jetzt so im Laufe der nächsten Wochen, wenn er so besser ins Jahr kommt, irgendwie so ein bisschen noch irgendwie jetzt langsam mal nach oben schraubt. Aber im Moment, also ich mache mir tatsächlich Sorgen. Also um Masse 7, da bin ich jetzt mal so ein bisschen, ich mache mir keine Sorgen um den HSV, aber um Masse 7, sagen wir es mal so.
Weil es ja auch um die Tourkarte, um die Spielberechtigung fürs nächste Jahr geht. Momentan sein Projected Ranking im Race to Dubai ist Platz 200. Und das ist sowas von weit weg von jeglicher Tourkarte.
Ja, also ich meine, man muss jetzt dazu sagen, dieser Platz ist durchaus herausfordernd. Toller Platz übrigens, fiese Bunker, ich will es ja nicht spielen, ehrlich gesagt. Also doch, ich würde diesen Platz wahnsinnig gerne mal spielen. aber da gibt's schon so Dinge, wo du so drin stehst und denkst, so okay, jetzt stell mir noch einen Fernseher hin und dann bleibe ich hier, weil ich komme eh nicht raus. Und es sieht auch so ein bisschen nach Wohnzimmerwand aus, was dir dann da so irgendwie sich dir entgegentürmt an Bunkerkante. Der Platz ist wunderschön und ganz, ganz toll gemacht, aber er ist auch schwer zu spielen und da kann man einbrechen. Und um es jetzt mal in Relation zu setzen, wir haben SSP Shaurasia, ein Inder, der das Ding ja gewonnen hat, schon zweimal jetzt und der auch um plus 8 irgendwie den Cut verpasst hat. Also das ist möglich, das ist sogar bei den Lokalmatadoren möglich, die wissen, wie es geht und die sogar wissen, wie man auf diesem Platz wirklich Siege einfährt und zwar in Serie. Insofern ist Master 7 da eigentlich in gute Gesellschaft, aber es ist halt im Moment kein einmaliger Ausrutscher. Es ist im Moment halt die klare Tendenz, dass er gerne die Cuts verpasst. Nicht gerne, aber das ist gerne mal passiert. Und ich würde es gerne mal sehen. Ich würde gerne mal mit ihm eine Runde gehen und mal gucken, was er da macht oder woran es dann wirklich genau liegt. Und das kann ich leider überhaupt nicht sagen. Insofern von hier nur der Wunsch, möge es bald mal besser werden, weil ein Master 7 ohne European Tour Karte wäre ein halber Schlag, glaube ich, für das deutsche Golf. Ja. Und ich finde, er gehört da dazu und er kann so toll Golf spielen und so fantastische Sachen machen. Aber er hat halt so viele Phasen, wo es ganz furchtbar inkonsistent ist. Und ja, müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Im Moment bin ich tatsächlich Uwe Seeler technisch ein bisschen besorgt. Ja.
Wir werden die nächsten Wochen natürlich weiter dranbleiben, ihn verfolgen. SSP Charager hast schon angesprochen, der war ja so quasi die personifizierte Dominanz der Inder bei dem Heimturnier in den letzten Jahren, der immer gewonnen. Der hat sich ja auch aus unmöglichsten Lagen da noch befreit, aus dem Gemüse rausgehackt und da also wirklich im Scrambling enorm noch was rausgeholt, am Ende ja auch dann viele Turniersiege dort auf heimischem Boden schon eingefahren. In diesem Jahr war es dann aber ein britisches Duo, was vorne an der Spitze stand. Ich sagte schon, Matt Wallace und Andrew Johnson, die haben sich ins Stechen dann reingebracht. Für Matt Wallace der zweite Turniersieg. Wir haben ein Statement, was er gegenüber der European Tour abgegeben hat nach diesem Turnier. Und vor allen Dingen hören wir erstmal, wie er denn diese Schlussrunde angegangen ist.
I just said to Dave at the start of the day, we're going to try and play like it's round one. Not even worry about the leaders, just try and be the best score on the day. And we just played flawless. We played great golf and we attacked and we just was in great shape.
Also einfach die Runde angehen, als wenn es eine ganz normale Runde ist. Sich nicht davon aus der Fassung bringen lassen, dass man in Führung liegt.
Ja, das ist ein netter Vorsatz, klappt halt oft nicht, wie wir bei vielen Leuten sehen, die da in führender Position auf die Schlussrunde gehen. Nett finde ich sein Wii. Aber Matt Wallace hat es tatsächlich einfach cool runtergespielt und das muss man halt auch in dem Kontext sehen, dass er ja so einen wirklich totalen Kickstart hingelegt hat, karrieretechnisch. Der ist zwar nicht mehr jung, also nicht mehr der Jüngste, wir sprechen nicht von einem 20-Jährigen, der glaube, der ist 27, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber der hat ja vor 2 Jahren noch auf eine also weit entfernten Tour gespielt. Er hat sich dann da auf die Challenge-Tour gespielt mit unglaublich vielen Turniersiegen, ist dann da auch komplett durchgestartet, hat dann irgendwie bei seinem 4. European-Tour-Start gleich mal irgendwie einen Sieg dann gelandet. Also das ist ein richtig Durchstarter im Moment und wenn ihm dazu diese Einstellung, die er jetzt gerade geäußert hat, hilft, solange er das umsetzen kann, ist alles prima. Also das Vorhaben tun das im Prinzip alle, da hat er jetzt nicht irgendwie die Psychologie neu erfunden, aber er hat es halt wirklich gut durchgezogen und ich hatte schon einen Moment gedacht, so in so einem Playoff, ach, da ist doch Andrew Johnson Beef, wie wir ihn ja nennen, sicher eine coole Socke, das ist sicher schwierig für Wallace da dann irgendwie das zu Ende zu spielen. Nee, war es nicht.
Wir hören mal, was Beef Johnson zum Playoff gesagt hat.
I feel good, man. I play really well today, like I did Friday. So I was happy that I managed to put a good score on the ball today and force a playoff, you know. So slightly frustrated. I had exactly the same putt in normal round and I didn't think it broke that much and I hit a lovely putt there and it didn't go in, so that's all right, happens and it's been a good week.
Ja, so der Putt auf der regulären Runde funktioniert, der im Stechen dann nicht, auch wenn er fast identisch ist, das zeigt aber auch eben, was für ein Momentsport Golf einfach ist.
Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, bei dem Playoff-Loch war es halt einfach, also Beef hat sich ja entschlossen, dann letztendlich vorzulegen. Und Matt Wallace ist volles Risiko gegangen und das hat sich halt ausgezahlt. Und das war eben, ich hätte es fast eher andersrum erwartet, aber das war natürlich auch irgendwie, vielleicht einfach die falsche Erwartungshaltung. Und insofern hat sich Matt Wallace das wirklich erspielt, also buchstäblich verdient auch, ein Turniersieg ist natürlich immer verdient, aber also auch auf dem Playoff-Loch verdient, nicht jetzt irgendwie geschenkt gekriegt, weil der andere Double Bogey spielt oder so, sondern der hat wirklich Hochrisiko gespielt und hat dann den Eagle-Putt, den er hätte machen können, zwar nicht reingezogen, aber das war dann auch schon wurscht und das Birdie war dann absolut sicher. Und Andrew Johnston hatte diesen Putt und der ist ja wirklich ganz fies ausgelippt, hätte natürlich reingehen können, das wäre natürlich spektakulär gewesen, hätte er nochmal Druck ausüben können und da hätte es wahrscheinlich auch noch ein zweites Playoff-Loch gegeben. Aber grundsätzlich finde ich das beeindruckend, wie Matt Wallace sich da entwickelt, wie er aufbaut, sukzessive auf seinen Erfolgen, wie er auf einer Tour durchstartet, dann die nächste Tour mit Bravour nimmt, also gerade auch sein kurzer Aufenthalt auf der Challenge-Tour, das wäre ja für unsere deutschen Kollegen hier auch natürlich die Idealvorstellung, dass die einfach ein Jahr auf der Challenge Tour sind und dann sofort die European Tour durchstarten und da dann auch gleich gewinnen. Das meine ich damit. Und insofern hat er da jetzt ein ganz, ganz tolles Jahr bisher hingelegt und bin mal gespannt, wie er sich weiterentwickelt. Für Beef, ja, slightly frustrated, kann ich verstehen, aber der Typ ist einfach so großartig. Allein, wie er seinen Putt hinterhergeschaut hat, der dann eben ausgelippt ist, also was mir sehr leid getan hat und ich hätte auch gerne noch mehr Playoff da gesehen, aber da ist einfach eine Megatype, hey man, und insofern, das ist eine Bereicherung für diesen Sport, weil also von dieser Art haben wir natürlich nicht so viele und er ist einfach eine coole Socke.
Aber eine coole Socke auch Wallace. Wir haben, oder du hast ihn schon angesprochen, wie er sich im Playoff eben gezeigt hat mit diesem Selbstvertrauen. Dieses Selbstvertrauen hat er sich irgendwo auch an der 10 geholt. Er hat die Frontline mit 4 Birdies absolviert, an der 10 kurzfristig ein Problem gehabt, aber sich da hervorragend draus gerettet. Ein super Chip-in, über den er jetzt noch was sagt.
Well, I didn't hit a great second shot. I kind of, there's the one bad swing where I just kind of like tried to float it up there because it was downwind and I should have really played an aggressive shot and it came up short, spanned down the hill. And then Dave said, pitch it all the way instead of bump and run. So I pitched it all the way and it went in dead weight and it was a brilliant chip. I knew everyone was going to be making birdies because they're trying to catch up with me. So they're going to play aggressive. But that was perfect. That was great timing. It calmed me down. Played some nice goal from there on in, being leader, like I could aim for middle of the green and stuff.
Also damit hat er sich die Ruhe geholt, die er dann natürlich auch für das Playoff dann wieder brauchte. Aber was er eben, was du vorhin auch schon angesprochen hattest, ist dieses We, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit dem Caddy, das transportiert er auch ganz besonders.
Ja, und es ist immer wieder schön zu sehen, da gibt's Golfer, die da anders ticken und die also einen Caddy als besseren Taschenträger sehen. Und es gibt Golfer, die extrem profitieren von dieser Caddy-Spieler-Beziehung. Also was heißt profitieren? Du musst schon einfach auch anerkennen, was so ein Caddy macht, selbst wenn er nichts macht, in Anführungszeichen. Wir haben ja über Phil Mickelson oft auch schon, also noch mit Bones zusammen war, dann auch gesagt, dass Bones nur irgendwie, was war es, einmal im Jahr oder sowas, durfte er mal quasi eine Entscheidung treffen und dann war auch wieder gut. Ja. So, also jetzt natürlich völlig überspitzt und das stimmt auch so nicht ganz genau, aber das natürlich da so ganz klare, hey, ich bin hier der Chef und du gibst mir die Schläge und den Rest mache ich dann schon alleine, gibt's natürlich auch. Aber es gibt immer wieder so Spieler-Caddy-Paarungen, die eben davon zehren, dass sie sich gut verstehen und dass der Caddy auch wirklich sehr, sehr, sehr gut lesen kann, was der Spieler macht und gut verstehen kann, was er dann auch als Reaktion zum einen sagt, zum anderen ihm auch empfiehlt. Und bei Matt Wallace scheint das eben auch der Fall zu sein. Wir hatten früher als so Paradebeispiel auch oft schon Jordan Spieth und Michael Greller genannt. Es ist aber, ich finde es einfach immer wieder sportlich fair und schön, wenn die Spieler sich über ihre Caddies äußern, weil die einen wahnsinnigen Anteil haben an allem, was die Spieler da machen. Ob sie jetzt Entscheidungen selber treffen oder nicht, aber auch Martin Keimer hat sich ja mal über Craig Connelly, über seinen Caddy auch ausgesprochen. Erst vor kurzem, fällt mir gerade ein, habe ich irgendwie auf Social Media gelesen, und hat gesagt, die Beziehung, die ich mit ihm habe, also die Caddy-Spieler-Beziehung, ist so unglaublich wichtig und das ist so ein wichtiger Mensch für mich und der begleitet mich dadurch dick und dünn und wir sind so viele Momente des Jahres auch einfach miteinander unterwegs und ich finde das einfach wichtig, dass man als Sportler, also als Golfer, der ja im Vordergrund steht und der ja dann die Siege einfährt, einfach auch mal die Caddies würdigt, die da unterstützend wirken und die zum Teil einen großen Anteil an diesen ganzen Siegen haben.
Lass uns nochmal auf Andrew Beef Johnston eingehen. Der hatte ja im letzten Jahr im Race to Dubai einige Probleme, konnte ja diesen Level, den er im Jahr zuvor, 2016, hatte, nicht unbedingt halten. Da hatte er in Valderrama die Valderrama Open gewonnen, hatte sich da durchgesetzt, hinterher ja auch für Furore gesorgt mit seinem Interview, auch bei uns hier in der, bei Nur Golf, mit diesem legendären Get Hammered, wie er seinen Triumph feiern wollte. Das konnte er 2017 dann nicht so ganz aufrecht erhalten, nur 116. geworden im Race to Dubai, hatte ja die Tourkarte zum Glück durch diesen Sieg in Valderrama sicher, aber hat eben auch gesagt, so nach 2017, ich muss mich neu fokussieren, ich muss mich neu einstellen, ich muss ein bisschen was anders machen. Scheint auf jeden Fall funktioniert zu haben. 9. in Abu Dhabi, 12. im Oman, 2. bei der Hero Indian Open, dazwischen auch ein paar okaye Platzierungen, nur einmal den Cut bisher verpasst.
Ja, das sieht deutlich stabiler aus. Da bin ich total bei dir. Ganz ehrlich, die Type, die er nun mal ist und die so wichtig und schön ist für den Golfsport, bringt es mit sich, denke ich. Also gerade diese ganze Sache mit diesem Arby's als Sponsor und wie er dann irgendwie Burger ausgeteilt hat und sonst irgendwas, das ist wahnsinnig toll. Er hat ja auf der PGA Tour viel gespielt und da unglaubliches Fanpublikum inzwischen, die ihn alle ganz großartig finden. Aber ja, jetzt mal böse formuliert, das lenkt halt auch tierisch ab. Und du musst halt als Golfer dann aufpassen, dass du da nicht den Fokus verlierst. Du hast es schon im Gegenteil formuliert gerade eben, von wegen, er müsse sich mehr wieder fokussieren. Genau das war das Problem. Ich habe dann auch gedacht, ja, Beef, okay, das ist wahnsinnig lustig alles und so, was du da machst. Aber du bist weg von deinem ganz klaren Fokus auf, ich muss hier trainieren, ich bin total abgeschottet, ich spiele Turniere und sowas. Und diese Öffentlichkeitsarbeit, sage ich es mir jetzt mal, die er macht mit den Fans, die ja toll ist, musst du irgendwie verbinden mit doch einer gewissen Fokussierung auf dich selbst, um einfach dein Spiel wirklich im Griff zu behalten. Und das ist im letzten Saison, finde ich, gar nicht gelungen. Und das sieht diese Saison deutlich besser aus. Und ich glaube, wenn er da jetzt mental so ein bisschen ein Schräubchen dreht und auch ihm klar ist, dass das eben wichtig ist, dass er bei sich bleibt, dann ist er auch in Kürze wieder für einen Sieg gut und wird da auch eine entsprechende Rolle wieder spielen. Also das wäre, stell dir mal vor, der spielt jetzt eine super Saison und spielt Ryder Cup, das wäre der Hammer.
Absolut.
Da kann er wirklich get hammered hinterher.
Würden wir uns natürlich alle wünschen, so eine Type beim Ryder Cup, das kann richtig Fanmassen mobilisieren, das sorgt für Stimmung, hätte was. Auch dann für Fernsehübertragung und vor Ort, also sehr, sehr große Nummer wäre das. Wir drücken natürlich die Daumen, werden seinen Weg weiterverfolgen. Gucken noch ganz schnell mal zu den Damen. Investec South African Women's Open und da hat Caro Lampert einen zweiten Platz geholt. Hinter Ashley Buhai machen wir kein großes Bohai um die Siegerin, machen wir mehr Buhai um Caro Lampert. Zwei Schläge zurück, aber Platz zwei.
Ja, eine super Sache. Also das ist wirklich, da hat sie sich, also zum Beispiel, wenn wir jetzt gucken auf Platz 5, Florentina Parker ist ja nun wirklich eine Größe auf der LET und sie hat sich damit halt auch ein vergleichsweise mickriges, wie man ja als tadelnd anfügen muss, wenn man mal die Preispolitik der LET, die natürlich im Rahmen der Möglichkeiten sich bewegt, dann betrachtet, aber sie hat damit immerhin dann jetzt auch ein bisschen Preisgeld einfahren können, weil da sind die ersten Plätze ja noch relativ okay dotiert und dann geht's nämlich schon rapide immer abwärts und Caro Lampert hat mit diesem -7, mit diesem Score wirklich sich ziemlich abgesetzt vom Feld, also das ist jetzt im Vergleich eben die Führerin Ashley Buhai hat tatsächlich eben eine -9 gespielt. Als Lokalmatadorin vielleicht auch einen kleinen Standortvorteil gehabt, das weiß man nicht. Mhm. Und danach ist aber die Drittplatzierte schon bei -4, also drei Schläge schon hinter Caro Lampert. Und das finde ich immer auch wichtig, dass du mal so Turniere hast, wo du echt so ein bisschen Meter machst und Abstand zwischen dich und das Feld bringst. Dass es dann nicht für einen Sieg gereicht hat, gut, so what? Da war halt jetzt eine noch mal irgendwie noch weiter vorne, aber sie hat eine richtig tolle Leistung gezeigt und ist auf jeden Fall erwähnenswert und ist ein schöner Abschluss für die Sendung, finde ich, dass wir auch einen kleinen deutschen Erfolg zu berichten haben.
Definitiv. Und da decken wir den Mantel des Schweigens über Laura Fünfstück, die am Cut gescheitert ist. Und nennen eben diesen zweiten Platz von Caro Lampert. Desiree, vielen Dank für diese Woche. Wir haben, glaube ich, einiges erlebt am Wochenende golftechnisch.
Oh ja.
Und ich hoffe, ihr auch habt was mitgenommen und wir hören uns dann in der nächsten Woche hier bei nurgolf auf meinsportradio.de oder während unserer Updates im Laufe dieser Woche. Steht ja wieder einiges Wichtiges auf dem Programm. Ihr werdet auf dem Laufenden gehalten hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren rund um die Uhr live und als Podcast.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder NoSports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und NoSports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.